Ja, Rainer, wir haben noch mal was von dem Schweinswürstchen gehört. Ein bisschen ein Schweinswürstchen.
Oder? Also von mir gab es die Steuer mit dem Schweinswürstchen.
Ach so, nicht? Nicht?
Auch nicht mit dem Schwarzwälder Schinken, das ist eine andere Variante. Die hat der Hans-Jürgen Schulze gestellt, gesetzt, die Variante. Ich denke, dass
das wird
die Lokalisierung auf dem, das weiß ich noch, auf dem Philosophenweg hier in Heidelberg, und dass sie da das gesäuerte Brot an Pessach gegessen haben, das scheint mir auch die sinnvollste Deutung zu sein. Rom selber hat nie irgendwie dazu geschrieben. Es gibt diese Quelle, die Elias Numan zitiert hat, nämlich die Frieda, ich werde beim Beitrag auch darauf zurückkommen, die Frieda hat also 1954 ein Interview gegeben, und das Interview gibt es im Transkript noch, und da erzählt sie das auch mit dem
Brot. Dann habe ich zig Leuten was Falsches erzählt. Ja.
Aber ich kenne diese Geschichte auch, aber so. Quasi aus jüdischer Sicht ist das Fleisch an Pessach jetzt, also selbst wenn es eine Schweinswurst wäre, gar nicht so krass. Ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, dass das gesäuerte Brot, also wirklich das, was man einfach überhaupt nicht machen darf an Pessach, genau dann, also just in diesem Moment konsumiert hat. Da ist, ich meine, Schwein ist auch innerhalb des Jahres, ist ja immer unkoscher, aber es geht genau an diesem Zeitpunkt und da das gesäuerte Brot. Ich glaube, das ist von der ist einfach viel, die Message ist eine ganz andere damit dann.
Okay. Ja, danke.
Herzlichen Dank für den erfrischenden Vortrag. Ich hätte jetzt einfach eine neugierige Frage. Ich bin da nicht so bewandert. Wie haben sich denn gerade solche Schriftgelehrten und solche sehr, sehr, sehr ja, mit allen Strömungen, Geistesströmungen vertrauten Leuten wie der Rabinkow ernährt? Wie haben die, ja, wo haben die ihre Finanzgewinne her? Die haben quasi das,
ja, das ist einfach.
Die ganze Zeit über das zu sinnen, über den Körper und die Ausbildung zu sinnen, und die ganzen Lebensvollzüge müssen ja quasi dann andere für die gemacht haben.
Ja, das ist ähnlich wie heute, das sind die Eltern. Die ganzen Linksintellektuellen werden ja von ihren Eltern meistens finanziert. Die ganzen Linksintellektuellen werden nach wie vor ja meistens noch von den Eltern finanziert. Also es war damals schon so. Also der Rabinkow kam ja 1907 nach Heidelberg, und zwar weil die Gebrüder Steinberg, dieser Isaac Steinberg, den habe ich ja erwähnt, die wurden von seinen Eltern, also Steinbergs Eltern, hatten die Söhne hierhin geschickt, weil es zu unruhig wurde in Russland, und als Begleitung und religiöse Stütze, wie auch immer, hat der Vater von den Steinbergs den Rabinkow mitgegeben, und der hat seinen Unterhalt dann finanziert. Wobei, die sind dann auch relativ schnell weiter und ins Exil, und der eine ist auch in die Schweiz und so weiter. Und Rabinkow blieb dann tatsächlich alleine hier, und er hatte von der Heidelberger Universität Angebote bekommen und auch als Rabbiner zu amtieren und einfach Kohle zu machen irgendwie. Das hat er immer abgelehnt und blieb in seinem Kabuff und hat halt gelernt, wie er Gita Bo Yomam Velayla, die ganze Zeit. Und er hat dann fromm, man sagt irgendwie täglich 5 Stunden, ob das jetzt wirklich so viel war, keine Ahnung, aber die Leute haben viel und lange bei ihm studiert, und er hat oftmals einfach echt kein Geld angenommen, und irgendwann hat er mal gesagt, so wenn es jetzt mal wieder Krise war, irgendwie Ende des Monats, hat er gesagt, so Erich, ich glaube, so ein bisschen könntest du mir jetzt mal rübergeben. Ich glaube, so ging das damals vonstatten. Genau, also so hat sich Rabinkow finanziert. Ja?
Frage zu der Doktorarbeit. Sie hatten ja erwähnt, und auch diese Betreuungssituation, die vielleicht eben so von zwei Seiten kam.
Ja.
Vielleicht, und meine Frage wäre so, in der Philosophischen Fakultät in Heidelberg zu der Zeit, wie war so die Rezeption überhaupt jüdisch Studierender?
Ja, es gab schon relativ viele.
Ja.
Aber dieses jüdische Moment, also ich meine, das heißt ja, das jüdische Gesetz zur Soziologie des Diaspora-Judentums, so ist der volle Titel der Doktorarbeit, ich glaube, dieses jüdische Bewusstsein, das hatten relativ wenige, würde ich sagen. Also wir machen ja nachher diesen kurzen Spaziergang, da werde ich dann nochmal was zu diesen zwei großen jüdischen Studentenverbindungen sagen, Es gab die einen, die bürgerlich assimiliert waren und auch teilweise rechtskonservativ, und eben die Zionisten, die sich bewusst jüdisch gegeben haben. Und dann gab es aber, das war wirklich die Minorität, denke ich, religiös lebende Juden. Und zu dieser Minorität würde ich Fromm zählen. Und es ist fast dann schon eine Einmaligkeit, dass aus dieser Minorität heraus jemand das eigene Judentum intellektuell akademisch dann zu fassen versuchte. Und genau dieses neue Spannungsverhältnis war er einfach der, wahrscheinlich, gell, der Einzige war, der das damals gemacht hat, hat man eben dann Rabinkow, der auf der einen Seite, der ihm eben half, und dann Alfred Weber, der ihn betreute und die ihn auch benotete. Ja.
Und wie ist die Fakultät damit umgegangen? Weiß man darüber was? Fragt man sich ja so.
Also ich weiß es nicht.
Mit so einem Verfahren umgeht.
Dazu kann ich nichts sagen. Das weiß ich nicht.
Mir war aufgefallen, ich weiß nicht, ob das damals üblich war, dass die mündliche Prüfung im Juli 1922 wohl stattfand und dann die Arbeit zugelassen wurde und das Verfahren im September 1925 beendet wurde. Ist ja, ist das der Zeitpunkt der Arbeit, oder?
Ich glaube, es war umgekehrt. Ah. Die Arbeit wurde 22 abgegeben und die mündliche Prüfung, mit der das Ganze abgeschlossen wurde, ist 25.
Ach so, ja, ich hätte mal.
Aber ich weiß auch nicht, wie diese die Chancen damals waren, ja, mit dem Präventionsverfahren.
Genau, das war jetzt die Frage, was da Einflussgrößen auf dieses Verfahren gehabt haben. Ob das ein üblicher Ablauf war, ne, oder ob das eine Besonderheit war. Oder
das weiß ich nicht. Aber die wurde sehr gut, ich glaube, er hat eine 2 drauf bekommen. Also nicht, dass er jetzt, es war jetzt keine schlechte Arbeit, es war schon eine gute. Also ich weiß nicht, woran es lag. Gut, gibt es noch weitere Rückfragen? Ja? Ja.
Ich habe das versucht, nochmal zu bekommen, weil ich mein erstes Exemplar irgendwo verloren, verliehen oder sonst was hatte. Und habe das leider nicht mehr bekommen. Wissen Sie zufällig, ob es das wieder gibt?
Also das Buch gibt es wieder beim Deutschen Taschenbuchverlag seit März oder April dieses Jahres.
Aha.
In einem Doppelband, wo Ihr werdet sein wie Gott und psychologische Religion in einem Doppelband enthalten ist. Ich habe auch ein paar Exemplare hier mitgebracht, auf dem Büchertisch draußen. Ich muss das Exemplar auch
lassen. Okay, super, danke schön.
Gut.